Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute am Mikrofon Raphael Späth. Schönen guten Abend. Über 67 Jahre ist es jetzt her, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal Weltmeister geworden ist. Das Wunder von Bern, ein prägendes Ereignis, nicht nur in der deutschen Fußballgeschichte. Heute ist mit Horst Eckel das letzte Mitglied der Weltmeistermannschaft von 1954 im Alter von 89 Jahren verstorben. Ein Nachruf von Pirmin Stiernull.
Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
So beginnen sie, die berühmten 90 Minuten von 1954, die Horst Eckel bis zuletzt zur lebenden Legende machen. 22 Jahre alt ist Horst Eckel, als Deutschland im Endspiel um die Fußball-WM steht. Das Ende ist bekannt. Deutschland wird Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2.
Der Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter. Von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland!
Horst Eckel wächst Tor! In Vogelbach nahe Kaiserslautern auf. Wird mit 17 Spieler beim FCK. Er gilt als Ziehsohn von Fritz Walter. Etwas, das ihn bis ans Lebensende mit Stolz erfüllt. In den 60er Jahren beendet Eckel seine Fußballkarriere und wird Sportlehrer. Disziplin ist ihm wichtig, auch im Klassenraum.
Ja, da komme ich in den Rhein, da sitzen 3, 4 mit der Mütze auf. Habe ich gesagt, wie? Sofort die Mütze weg. Sofort die Mütze weg.
Bis zu seinem Tod besucht Horst Eckel regelmäßig den Jugendstrafvollzug. Jugendlichen eine Perspektive aufzeigen, das ist ihm wichtig. Und Bescheidenheit.
Es gehört schon was dazu, dass man so bleibt, wie man war. Und nicht dann, wenn man mal was Großes erreicht hat, sagen, ich bin der Größte. Sondern man muss bitte auch mit den Füßen auf dem Boden bleiben.
Mit Horst Eckel stirbt der letzte Weltmeister von 1954.
Ein Nachruf war das von Pirmin Stiernull. Ab diesem Wochenende gibt es in bayerischen und sächsischen Fußballstadien wieder Geisterspiele. Das haben die jeweiligen Landeskabinette heute angesichts der steigenden Corona-Zahlen beschlossen. Bundesweit dürfen unter 2G-Regeln maximal 15.000 Zuschauer ins Stadion. Beim Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Leipzig waren heute gut 13.000 Fans mit dabei, die für ordentlich Stimmung gesorgt haben, wie Jakob Rüger berichtet.
Riesenjubel beim 1. FC Union und große Enttäuschung bei RB Leipzig an diesem Freitagsspieltag. Der 1. FC Union gewinnt am Ende mit 2:1 und das mehr als verdient. Nach 6 Minuten die frühe Führung durch Taiwo Awoniyi nach einem kurz ausgeführten Eckball. Aber Leipzig antwortete in der 13. Minute durch einen Distanzschuss von Christopher Nkunku mit ordentlicher Mithilfe von Andreas Lute im Kasten des 1. FC Union. Dann verflachte die Partie. Im 2. Durchgang hatte RB Leipzig das Spiel eigentlich im Griff und dann kam der 1. FC Union. Timo Baumgartl kurz nach einer guten Stunde mit dem 2:1 wieder nach einem Eckball. Union hatte zahlreiche Chancen für den 3. Treffer, nutzte diese Möglichkeiten nicht, aber RB Leipzig viel zu ungefährlich und deswegen gewinnen die Köpenicker am Ende mehr als verdient mit 2:1 gegen Leipzig.
Und auch in der Frauenbundesliga wurde heute gespielt. Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam trennen sich mit 3:3. Mit einem Sieg hätten die Frankfurterinnen zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können. Ähnlich wie auch Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga der Männer. Gegen Düsseldorf gab es heute aber eine 1:3 Niederlage. Werder Bremen schlägt im anderen Spiel Erzgebirge Aue mit 4:0. Und damit zum Wintersport und nach Altenberg, wo die deutschen Skeleton-FahrerInnen heute einen idealen Tag erwischt haben.
Bei den Männern gibt es einen deutschen Doppelsieg zu feiern. Lokalheld Axel Jung gewinnt knapp vor Weltmeister Christopher Grothea. Beide mit blitzsauberen Läufen und deutlichem Vorsprung vor dem Rest der Welt. Im 1. Durchgang sogar Bahnrekord für Christopher Grothea. Im 2. Lauf dann aber doch noch abgefangen von Axel Jung. Bei den Frauen konnte Weltmeisterin Tina Herrmann ein Ausrufezeichen setzen. Sie fuhr 2-mal Bestzeit und stellte ebenfalls einen neuen Bahnrekord auf. Viel besser geht es nicht. Jacqueline Lölling allerdings enttäuscht einmal mehr. Für sie reicht es in Altenberg nur für Platz 9.
Informationen von Sven Herold waren das. Er war einer der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Sportfunktionäre der Welt, Lamine Diack. 16 Jahre lang saß er an der Spitze des Leichtathletik-Weltverbandes. 2019 wurde er dann wegen Korruption, Geldwäsche und Dopingvertuschung zu 4 Jahren Haft verurteilt. Heute ist er in seiner Heimat Senegal im Alter von 88 Jahren verstorben. Unser Autor Robert Kempe hat in den vergangenen Jahren viel über Lamine Diack berichtet. Ich habe ihn deshalb vor der Sendung gefragt, was denn auch nach seinem Tod noch von Lamine Diack bleibt.
Das Vermächtnis aus meiner Sicht sind vor allem die großen Skandale im Weltsport in den letzten Jahren, Besonders der russische Dopingskandal, verschwundene Verbandsgelder, aber auch die Vorwürfe rund um Korruption und Bestechung bei der Vergabe von Olympischen Spielen und Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Lamine Diack steht beispielhaft für skrupellose Funktionäre, die den Sport für ihre eigenen Zwecke missbrauchten, benutzten und sich an ihm rücksichtslos bereicherten. Diack hat letztlich mafiaähnliche Strukturen in einem der größten olympischen Verbände eingezogen und aus meiner Sicht jahrelang etabliert.
In den letzten Jahren wurde Diack ja dann auch strafrechtlich verfolgt. Für was ist er denn schlussendlich verurteilt worden, beziehungsweise was ist denn inzwischen erwiesen?
Verurteilt wurde Diack zusammen mit seinem Sohn im Sommer 2020. Lamine Diack erhielt 4 Jahre Gefängnis und eine finanzielle Strafe von 500.000 Euro. Bei dem Verfahren ging es um Betrug, Geldwäsche, Veruntreuung und Erpressung. Das Bekannteste, das Gericht sah zum Beispiel als erwiesen an, dass Diack Erpressungsgelder von positiv getesteten Leichtathleten kassierte, damit deren Dopingtests nicht öffentlich werden oder verzögert wurden. Darunter vor allem russische Sportlerinnen und Sportler. Diack und seine Komplizen sollen so gut 3,5 Millionen Euro eingestrichen haben. Hinzu kommt, dass Diack zusammen mit seinem Sohn jahrelang Sponsorengelder der IAAF abgezweigt haben soll.
Wie hat sich dann der Rest der Sportwelt in den vergangenen Jahren angesichts der Untersuchungen und Skandale zu ihm verhalten?
Naja, Diack war in der Sportwelt fest etabliert. Er war seit 1999 IOC-Mitglied, später dann auch Ehrenmitglied. Und diese Mitgliedschaft wurde ihm erst später entzogen, als das IOC quasi an ihm auch nicht mehr festhalten konnte. Fakt ist, Diack war ein einflussreicher Funktionär, vor allem Afrika hatte er fest im Griff. Und fraglich ist, ob weitere und für die Sportwelt nicht minder explosivere Vorwürfe nur noch ans Licht kommen werden, an denen internationale Strafvermittler ja seit Jahren dran sind und ermittelt haben. Denn Diack soll gegen Geldzahlung Stimmkäufe rund um die Vergabe der Olympischen Spiele von Rio 2016 und Tokio 2020 orchestriert haben. Die Kandidaten sollen über Firmen von Diacks Sohn die Stimmen afrikanischer IOC-Mitglieder gekauft haben.
Informationen waren das von Robert Kempe. Für den deutschen Sportdachverband DOSB geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem die Olympischen Spiele in Tokio sportlich nicht so gelaufen sind wie gewünscht, in dem die Corona-Krise vieles erschwert hat. Und in dem der Deutsche Olympische Sportbund vor allem wegen seiner eigenen Verbandskultur in die Schlagzeilen geriet. DOSB-Präsident Alfons Hörmann tritt deshalb ebenso ab wie die Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker zum Ende des Jahres. Morgen auf der Mitgliederversammlung stehen Präsidiumswahlen an. Marina Schweizer schaut voraus.
Es ist die Chance zum Aufbruch beim Deutschen Olympischen Sportbund. Bei der Mitgliederversammlung in Weimar wird der Präsidentinnenposten neu besetzt. Eigentlich hätte Alfons Hörmann bis Ende 2022 DOSB-Präsident sein sollen, aber nach 8 Jahren Amtszeit hört er vorzeitig auf. Schon lange hatte es, mal offen, mal hinter vorgehaltener Hand, Kritik an Hörmanns Führungsstil gegeben. Im Mai löst dann ein anonymer Brief mit Vorwürfen an die DOSB-Führung eine schwere Krise aus. Von einer Kultur der Angst ist die Rede, was Hörmann bestreitet. Die DOSB-Ethikkommission um den ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière schaltet sich ein. Er mahnt nach seiner Problemanalyse im Deutschlandfunk an:
Diese ganze Atmosphäre, die muss enden. Und dazu braucht man einen Prozess. Und der Prozess heißt Herstellung von Vertrauen.
2 KandidatInnen wollen diese Aufgabe jetzt angehen. Ex-IOC-Athletensprecherin Claudia Bokel, seit 2016 Präsidentin des Deutschen Fechterbundes. Sie würde wohl für ein weniger angespanntes Verhältnis zur unabhängigen Athletenvertretung eintreten. 2. Kandidat ist der Limburger Jurist Thomas Weikert, scheidender Präsident des Welttischtennisverbandes.
Das Erste, was man machen muss, ist sprechen. Sprechen mit den verschiedenen Gruppen. Das fängt bei den Mitarbeitern an und hört bei den Athleten auf.
So Weikert gegenüber der ARD Sportschau. Ihm werden bisher die besten Chancen ausgerechnet. Es sind viele Gräben, die es zu überwinden gilt. Im Haus des Sports selbst, zu den Athletinnen und Athleten, auch das Verhältnis zum IOC und zum für den Sport verantwortlichen Bundesinnenministerium hat gelitten. Entscheidend wird für den DOSB sein, wie beherzt der erhoffte Neuanfang wirklich ausfällt, auch personell. Für die Wahl der Vizepräsidenten stehen 10 KandidatInnen zur Wahl. 3 davon haben schon der alten Führungsriege unter Hörmann angehört.
der bei der Mitgliederversammlung morgen übrigens nicht persönlich anwesend sein wird. Nach Angaben des DOSB bleibt Alfons Hörmann auf Anraten seiner Ärzte der Versammlung fern. Hörmann war erst vor 3 Wochen trotz dreifacher Impfung positiv auf Corona getestet worden und hat nach eigenen Angaben noch mit den Nachwirkungen der Infektion zu kämpfen. Und ausführliche Informationen über diese Mitgliederversammlung, die gibt es dann morgen im Programm ab 19:10 Uhr in Sport am Samstag. Das war Sport aktuell. Ihnen noch einen schönen Abend.